Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit seinem Positionspapier für eine neue Wirtschaftspolitik stößt FDP-Chef Lindner bei den Ampelpartnern auf entschiedenen Widerstand. Unter anderem will er beim Klimaschutz Abstriche machen und den Solidaritätszuschlag auch für Gutverdienende und Unternehmen abschaffen. Politiker von SPD und Grünen nannten die Vorschläge wenig hilfreich und forderten Lindner auf, sich auf seine Arbeit als Finanzminister zu konzentrieren. Lindner selbst beklagte, das Papier sei über eine Indiskretion öffentlich geworden.
Weniger Regulierung, Steuersenkungen, Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle. Auf 18 Seiten präsentiert Finanzminister Lindner seine Ideen für eine andere Wirtschaftspolitik. Das Papier sei eine Reaktion auf Vorschläge von Wirtschaftsminister Habeck, schreibt Lindner ergänzend. Und mit diesem Konzept schlage ich eine alternative Richtungsentscheidung für unser Land vor. Im eigentlich zuständigen Wirtschaftsministerium von Robert Habeck heißt es, man habe das Papier zur Kenntnis genommen. Von Habecks Parteifreunden kommt Kritik.
Das Papier von Christian Lindner ist keine Grundlage dafür, dass wir in die Verhandlungen über den Haushalt gehen. Die Lindner-Lücke ist ohnehin schon bei einem zweistelligen Milliardenbetrag. Mit dem, was wir dort nun sehen, würde dieser Betrag um ein Vielfaches vergrößert werden.
Die SPD will das Papier nicht überbewerten.
Lindner will, glaube ich, deutlich machen, wofür seine FDP steht. Und das steht ihm auch zu. Er ist Parteivorsitzender. An der Stelle werte ich ihn auch als Parteivorsitzenden. Ich weiß, das Papier kam aus dem Finanzministerium, aber es ist sehr klar ein FDP-Papier.
Deutliche Worte dagegen von der Opposition. Sie nennt Lindners Papier die ultimative Scheidungsurkunde der Koalition.
Das, was wir derzeit erleben, ist der langsame Zusammenbruch einer Koalition. Und es ist auch dringend notwendig, dass wir zu Neuwahlen kommen, zu einer Neuordnung der Situation. Denn so wie es ist, kann es nicht bleiben.
Finanzminister Lindner möchte seine Vorschläge jetzt in Regierung und Koalition beraten, hinter verschlossenen Türen.
Und schon in wenigen Tagen steht die Koalition vor der nächsten Herausforderung. Dann wird in den USA eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt. Und das hat vermutlich Folgen für die Handelsbeziehungen. Sowohl Harris als auch Trump konzentrieren sich auf Maßnahmen für den eigenen Markt, wenn auch auf ganz unterschiedliche Art.
Die heimische Wirtschaft schützen um jeden Preis. Das war schon in Trumps erster Amtszeit sein Ziel. Umso mehr ärgert ihn die aktuelle Handelsbilanz mit der EU. Denn die Exporte aus Europa in die USA sind mit 503,7 Milliarden Euro größer als in der Gegenrichtung, 346,9 Milliarden. Nichts gegen Autos von deutschen Herstellern, aber in den USA sollen sie gebaut werden. Andernfalls droht Trump mit Zöllen. Sein Lieblingswort, sagt er. Zölle, ich liebe Zölle. Ich kann dafür sorgen, dass jeder alles macht, indem ich Zölle erhebe. Wie umgehen mit Trump im Brüsseler Europaviertel, laufen die Vorbereitungen längst. Die EU könnte es erst im Guten probieren. Schnell einen Deal anbieten, so wie 2018 Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Das Versprechen damals, wir kaufen unter anderem mehr Sojabohnen. Verhandlungslösungen gerne, so der Vorsitzende des EU-Handelsausschusses, sonst gegenhalten.
Wir werden unsere wirtschaftspolitischen Instrumente einsetzen, Gegenzölle und andere Möglichkeiten. Und dazu gibt es auch schon die ersten Überlegungen. Ja, wir sind vorbereitet, die Auseinandersetzung zu führen, um wirtschaftliche Interessen Europas zu verteidigen.
Bei Kamala Harris, so die Einschätzung, wäre der Ton freundlicher. In der Wirtschaftspolitik würde es jedoch weiterhin heißen, Amerika zuerst. So wie auch beim jetzigen Präsidenten Joe Biden.
An vielen Stellen steht das Wasser noch hüfthoch, auch 4 Tage nach den Überschwemmungen im Südosten Spaniens. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf 211 gestiegen. Es werden noch zahlreiche Menschen vermisst. Offizielle Zahlen dazu gibt es nicht. Medien sprechen von mehr als 1000. Die Regierung kündigte an, weitere Soldaten in die Katastrophenregion um Valencia zu schicken.
Autowracks, von der Flut mitgerissen. In Alfafar suchen Feuerwehrleute die Tunnel ab. Unzählige Wracks müssen sie bergen. In der Nähe pumpen Kollegen Wasser aus einer Tiefgarage. 200 Parkplätze. Sie wissen nicht, ob unten noch Menschen sind. Autos gibt es sicher da unten, aber die sind nicht so wichtig. Was uns Sorgen macht, sind Menschenleben oder Tiere, die noch unten sein könnten. Die Tiefgarage lief in wenigen Minuten voll Wasser. Kurz nachdem ein Pärchen hineingefahren war. Da haben sie uns rausgeholt. Das Wasser stand schon bis hier und bis zu unserem Hals. 2 Minuten später wären meine Freundin und ich gestorben. Mein Schwager und 2 Nachbarn haben uns rausgezogen. Einer ist Feuerwehrmann. So sieht es unten immer noch aus. Die Suche nach Überlebenden, ein Wettlauf gegen die Zeit und ein harter Job für die Polizeitaucher. Wir haben uns anfangs ohnmächtig gefühlt, weil wir nichts tun konnten. 48 Stunden lang hatten wir keinerlei Informationen, keine Hilfe. Das war eine sehr harte Zeit und es wird für alle hier noch lange und hart weitergehen. Vor allem für Sie, die Menschen, die hier leben. Zeit zum Trauern haben Sie nicht, denn das Chaos ist riesengroß. In diesem Vorort kam die offizielle Hilfe spät an, sagen Bewohner. Kaum vorstellbar, wie hier wieder ganz normaler Alltag möglich sein soll. Klar ist, dass hier noch sehr viel Hilfe benötigt wird beim Aufräumen, beim Wiederaufbauen und auch bei der Verarbeitung der schrecklichen Erlebnisse der Bewohner. Und ganz akut bei der Suche nach Vermissten. Am späten Nachmittag eine gute Nachricht aus einem Nachbarort. An so einem Tunneleingang wurde eine Frau gerettet. 3 Tage lang war sie in ihrem Auto eingeklemmt.
Solch extreme Wassermassen und Überflutungen wie in Spanien werden durch den Klimawandel begünstigt. Die Erderwärmung bedroht die Ökosysteme und die Artenvielfalt. Um die Frage, wie man diese Vielfalt schützen kann, ging es in den vergangenen 2 Wochen bei der UN-Konferenz in Cali in Kolumbien. In 2 wichtigen Punkten gab es Bewegung, doch der ganz große Wurf wurde es nicht, denn es scheiterte wie so oft am Geld.
Abruptes Gipfelende. Die Länder haben sich heillos verhakt beim Thema Geld. Mehrfach verlängerte das Plenum die Verhandlungen. Doch weil viele abreisen müssen, ist der Gipfel nicht mehr beschlussfähig. Kolumbiens Umweltministerin kämpft nach durchverhandelter Nacht mit den Tränen. Ich bin einfach nur müde. Alles fällt von einem ab. Aber die Entscheidungen, die wir getroffen haben, stehen. Die bessere Verzahnung zwischen Arten- und Klimaschutz, besserer Schutz der Meere. Doch das größte Streitthema Geld bleibt offen. Ein Problem für ärmere Länder. Sie können den Artenschutz oft nicht bezahlen. 20 Milliarden US-Dollar wollen die Industrieländer bis 2025 geben. Doch wie das Geld verteilt werden soll, ist umstritten. Am Ende läuft die Zeit davon. Das ist nicht gut. Wir verhandeln ja hier die Zukunft des Planeten, wie wir die Biodiversität erhalten. Erfolge gibt es aber auch. Unternehmen sollen künftig in einen Fonds zahlen, wenn sie die Gene von Pflanzen und Tieren für Profite nutzen, etwa mit Medikamenten oder Kosmetika. Das Geld soll armen, artenreichen Ländern helfen.
Dass Profite von Unternehmen in Deutschland, in Europa automatisch Teile von diesem Profit abgeben und die eben in den globalen Süden fließen.
Auch sie haben Grund zur Freude. Die Weltnaturkonferenz stärkt die Rolle der indigenen Völker mit einem eigenen Gremium. Eine historische Anerkennung. Auf ihren Territorien existieren rund 80% der weltweiten Artenvielfalt. Ein Gipfel voller Emotionen, der das zentrale Thema allerdings vertagen muss.
Die frühere britische Wirtschafts- und Handelsministerin Badenoch ist neue Vorsitzende der britischen Konservativen. Die Mitglieder der Partei wählten sie heute in London zur Nachfolgerin von Ex-Premierminister Sunak. Badenoch ist die erste schwarze Frau an der Spitze einer großen britischen Partei. Sie will die Tories nach der historischen Niederlage bei der Parlamentswahl mit einem harten Rechtskurs zurück an die Regierung führen. Mit dem Bau der Berliner Mauer und der Schließung der grünen Grenze zur Bundesrepublik riegelte sich die DDR im August 1961 weiter ab. Familien und Freunde wurden auseinandergerissen. 3 Jahre später aber, am 2. November 1964, durften erstmals wieder Rentner und Rentnerinnen aus der DDR die Bundesrepublik und West-Berlin besuchen. Den Auftakt machte vor genau 60 Jahren ein Interzonenzug von Schwerin nach Hamburg.
Der eiserne Vorhang öffnet sich, zumindest einen Spalt breit. DDR-Rentner auf dem Weg von Ost nach West.
Schwiegersohn kennen wir noch gar nicht, nach 7,5 Jahren.
Ich habe ja meine Schwester lange nicht gesehen, ich weiß ja nicht, wie sie wohnen und so.
November 1964. Das Ziel dieser Senioren, Norddeutschland. Hinter der Grenze grüßt der Westen mit einer Tasse Bohnenkaffee. Zuvor hatte das DDR-Fernsehen verkündet:
Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik hat beschlossen, dass im Rentenalter stehenden Bürgern der DDR jährlich eine Besuchsreise zu Verwandten in der Bundesrepublik oder in West-Berlin mit einer Aufenthaltsdauer bis zu 4 Wochen genehmigt werden kann.
Man wird auf der einen Seite sagen können, dass es schon darum geht, den Unmut seit der Mauerbau so etwas zu besänftigen. Das eigentliche Ziel ist aber ein deutschlandpolitisches. Man will versuchen, staatliche Anerkennung durch die Bundesrepublik zu erreichen.
Ankunft Hauptbahnhof Hamburg. Freude 3 Jahre nach dem Mauerbau. Von nun an rollen hier täglich 2 sogenannte Interzonenzüge ein aus Schwerin und Rostock.
Großes Thema in diesen Zügen, aber auch auf den Bahnhöfen ist dann immer gewesen, wie bezahle ich eigentlich als Ostrentner, der nur einen kleinen Betrag oder gar nicht umtauschen konnte. Stadt und Senat der Stadt Hamburg haben darauf reagiert, indem man eben ein Begrüßungsgeld gezahlt hat.
Allein im November und Dezember 1964 besuchten mehr als 600.000 Senioren den Westen. Fast alle kehrten damals zurück in die DDR hinter den eisernen Vorhang.
Flüschdistel. Für solche eigenwilligen Wortschöpfungen, zum Beispiel für Pflanzen, ist der Südtiroler Schriftsteller Oswald Egger bekannt. In diesem Jahr erhält er den Georg-Büchner-Preis. Egger zerlege die Welt in Wörter und setze sie wieder neu zusammen, hieß es in der Laudatio. Damit eröffne er seinen Leserinnen und Lesern eine neue Welt. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als bedeutendste literarische Auszeichnung im deutschen Sprachraum. Zum Fußball und ja, zu einem historischen Erfolg. Aufsteiger Holstein Kiel hat am 9. Spieltag den ersten Bundesliga-Sieg in seiner Vereinsgeschichte erzielt. Kiel schlug Heidenheim mit 1:0.
Es ist ein historischer Tag in Kiel. So jubelt der Aufsteiger über den ersten Bundesliga-Sieg der Clubgeschichte. Holstein Kiel gegen Heidenheim in den blauen Trikots. 28. Minute, Freistoß von Skripski. Der Ball kommt zu Geschwil und in der Mitte der 1,96-Hühne Patrick Erras mit dem umjubelten Führungstreffer. Die bis heute daheim sieg- und punktlosen Kieler gehen erstmals vor eigenem Publikum mit 1:0 in Führung. Das ist dann auch der Pausenstand. Heidenheim vor allem nach Standards gefährlich. Kopfball vom eingewechselten Honzak, aber Kiels Torwart Timon Weiner mit klasse Reaktion nach 65 Minuten. Die Gastgeber mit mehreren Chancen, die Partie vorzeitig zu entscheiden, dies die beste vergeben vom eingewechselten Finn Porath. 1:0 der Endstand und ein Mannschaftsfoto für die Geschichtsbücher nach dem ersten Bundesligasieg von Holstein Kiel.
Frankfurt feiert ein 7:2 gegen Bochum. 9 Treffer, das gab es in dieser Saison noch nicht in einem Bundesligaspiel. Ekitike erzielt das 1:0 für die Gastgeber in der 9. Minute. Danach geht es Schlag auf Schlag. Marmoush, 18. Minute, 2:0, sein 10. Saisontreffer. Das 3:0 durch Knauf, 20. Minute. Und das 4:0 durch Brown in der 32. Bochum verkürzt noch vor dem Wechsel durch De Witt zum 4:1. Das ist auch der Pausenstand. Es wird nach dem 4:2 durch Hofmann sogar wieder etwas spannend. 51. Minute. Dahoud aber trifft für Frankfurt zum 5:2. Es folgen noch die Tore 6 und 7. Zwischen der 66. und 69. Minute Usun zum 6:2 und abschließend Ekitike zum 7:2 Endstand.
Die weiteren Ergebnisse: München, Union Berlin 3:0, Hoffenheim, St. Pauli 0:2, Wolfsburg, Augsburg 1:1. Im Spiel Dortmund gegen Leipzig steht es kurz vor Schluss 2:1. Gestern bereits das torlose Spiel zwischen Leverkusen und Stuttgart. Morgen finden noch 2 Partien statt. Freiburg empfängt Mainz und Mönchengladbach hat Bremen zu Gast. Die Tabelle: München weiter auf Platz 1, gefolgt von Leipzig. Frankfurt ist 3. vor Meister Leverkusen. Augsburg ist 10. dahinter Heidenheim, in der Abstiegszone Hoffenheim vor Holstein Kiel und Schlusslicht Bochum. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 3. November.
Ein umfangreiches Hoch bestimmt weiter unser Wetter. In der Nacht ist es in der Nordosthälfte häufig klar, örtlich Nebel. Im Süden viel Hochnebel und vereinzelt Niesel. Am Tag im Süden und Südwesten weiter teilweise zähe Hochnebelfelder. Auch Richtung Küsten ist es bewölkt. In weiten Teilen scheint die Sonne bis 9 Stunden, sobald sich der Nebel aufgelöst hat. In der Nacht unter Wolken und an den Küsten 8 bis 3 Grad, sonst plus 2 bis minus 5 Grad. Am Tag steigen die Werte an auf 9 bis 15 Grad. Die Aussichten. Am Montag im Norden und Nordosten häufig Nebel, im Süden und Südwesten in den Niederungen zäher Nebel, sonst nach Nebel wieder viel Sonne. Am Dienstag neben Nebel Sonne, ähnlich dem Mittwoch, wobei die Neigung zu Hochnebel vor allem in der Westhälfte zunimmt.
In den Tagesthemen um 23.35 Uhr mit Julia Niharika-Senn schauen wir auf den Wahlkampf in den USA, wo sich Frauen mehrheitlich für Kamala Harris begeistern und Männer für Donald Trump. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.